nutzt den freien Stuhl. Nur ganz kurz und heiße Sie recht herzlich im Kepler Salon, im Namen des Kepler Salons willkommen. Möchte nur kurz quasi die üblichen Formalien erledigen, unseren Subventionsgebern von Stadt und Land, unseren Sponsoren und unserem Unterstützungsverein, den Freunden, ich sehe Präsidentin Elfi Schulz, herzlich danken, die uns sozusagen unsere Existenz ermöglichen. Sie können Freundin, Freund des Kepler Salons werden. Im aktuellen Quartalsprogramm hinten ist ein Anmeldeformular mit 25 Euro im Jahr, sind Sie dabei. Es ist auch heute der letzte sozusagen offizielle Montagssalon, weil das darf ich auch gleich ankündigen. Wir hätten für nächsten Montag noch einen geplant mit dem Philosophen Thomas Moors. Den mussten wir aber absagen, weil er aus Krankheitsgründen, der wird 2016 sicher nachgeholt. Also es ist heute der letzte Montag. Wir haben am Mittwoch noch eine Kooperation mit der Hörstadt, Hörstadtgespräch mit Tarek Leitner. Wir haben noch einige Veranstaltungen, aber der Montag ist es der letzte. Es freut uns sehr, dass wir die Kooperation, die Partnerschaft mit der katholischen Privatuniversität heuer begründet haben. Ich danke sehr dafür, Barbara Schrödel und Sibylle Travöger, dass das möglich ist. Ich begrüße auch recht herzlich Frau Siri Czade aus Zürich bei uns. Herzlich willkommen in Linz, im Kepler Salon.
Gerne.
Und möchte nur noch erwähnen, sozusagen nach dem Vortrag, wenn es Fragen gibt, warten Sie, geben Sie ein Zeichen und warten Sie auf das Mikrofon. Unsere Veranstaltungen werden ja alle aufgezeichnet und es wäre schade, wenn Ihre Frage verloren geht und nur unter Anführungszeichen die Antwort hörbar ist. Vielen Dank.
Dann begrüße ich auch Sie, meine Damen und Herren. Meine Kollegin Sibylle Travöger und ich freuen uns sehr, dass Sie den heutigen Abend mit uns im Kepler Salon verbringen und begrüßen Sie ganz herzlich zur letzten Veranstaltung in der Reihe Zeichensetzung des Studienjahres 15/16. Am ersten Abend hatte unser Kollege, der Theologe Andreas Telser, einen Vortrag mit dem Titel »Was setzt, wer ein Zeichen setzt?« gehalten. Am zweiten Abend die Salzburger bzw. Paderborner Mode- und Kostümhistoriker Dr. Silke Gebhardt ein Referat zum Thema »Like a Virgin, Mode und als Religion« vorgetragen. Beide bisherigen Beiträge des Wintersemesters zeichneten sich dadurch aus, dass anders als im Semester zuvor inter- bzw. transdisziplinäre Fragestellungen nicht nur die Reihe insgesamt strukturierten, sondern auch den einzelnen Beiträgen zugrunde lagen. Dies trifft auch wieder für den heutigen Abend zu. Heute Abend werden wir uns einem Feld zwischen theologischen und kunsthistorischen Fragen bewegen. Bevor wir das aber tun, möchten wir kurz einen Dank aussprechen. Die Reihe dieses Studienjahres ist eine Kooperation, wie eben schon erwähnt wurde, unserer Universität, der Katholischen Privatuniversität Linz, mit dem Kepler-Salon. Ganz herzlich möchten wir dem Intendanten des Kepler-Salons, Norbert Travöger, und seiner Mitarbeiterin Martina Helmel danken für ihre Offenheit unserer Initiative gegenüber und ihre ebenso freundliche wie tatkräftige Unterstützung bei der Gestaltung der einzelnen Abende. Unser heutiger Gast ist die Kunsthistorikerin Prof. Dr. Sigrid Czade. Vielen Dank, Sigrid, dass du aus Zürich zu uns gereist bist und uns heute auffordern wirst, mit dir über Kunst, Kommunikation, Religion und das Versprechen der Medien zu reflektieren. Zunächst möchte ich dem Publikum dich aber in ganz kurzen Stichworten vorstellen. Du hast zwar bereits in Linz gearbeitet und somit dürfen dich einige Linzerinnen nicht nur von deiner Arbeit, sondern auch persönlich kennen, aber das liegt lange zurück. 1994 hast du nämlich eben auf dem Kulturhaus die Ausstellung »Andere Körper, Different Bodies« kuratiert. Ich selber war damals nicht nach Linz gereist, habe mir aber den Katalog gekauft und ausgiebig studiert. Jetzt noch einige Worte zu dir weiter. Sigrid Schade hat Kunstgeschichte, Germanistik, empirische Kulturwissenschaft und empirische Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen und am Warburg-Institut in London studiert. Sie promovierte mit einer Arbeit über Hexendarstellung der frühen Neuzeit und habilitierte sich zum Thema Körperbilder und ihre Lektüren. Studien zum Einsatz von Körpersprachen in Kunst und Fotografie des 16. bis 20. Jahrhunderts. An der Universität Oldenburg für das Fach Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft. 2004 bis 2002 lehrte sie als Professorin für Kunstwissenschaft und ästhetische Theorie im Fachbereich Kulturwissenschaft der Universität Bremen. 2002 wurde sie dann zur Leiterin des neu gegründeten Instituts Cultural Studies an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, der heutigen Züricher Hochschule der Künste, berufen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kunst, Kultur und Mediengeschichte und Wissenschaft und Theorie mit Schwerpunkten in der frühen Neuzeit, dem 19. und 20. Jahrhundert und der Gegenwart, orientiert an Konzepten und Theoriebildung der Visual Culture Studies, der Cultural Analysis, Diskursanalyse und der Semiologie. Der Anknüpfungspunkt für unseren Wunsch, Sigrid Schade einzuladen, war die methodische Orientierung an der Semiologie und den Studien zur visuellen Kultur. Zu nennen ist hier vor allem der 2011 gemeinsam mit Silke Wenck von Sigrid geschriebene Band, der im Transkriptverlag erschienen ist, Studien zur visuellen Kultur, Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld. Nun freuen wir uns auf den Vortrag Choose the Right Messiah with the Right Credentials, eine Reflexion über Kunst, Kommunikation, Religion und das Versprechen der Medien.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für die wunderbare Vorstellung. Je älter man wird, desto mehr muss vorgelesen werden, was ich natürlich auch irgendwo lustig finde, eben auch, weil die schon erwähnte Ausstellung Andere Körper wirklich jetzt inzwischen schon so lange her ist und ich aber immer wieder auch mal in Linz war und auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Linz nach wie vor Kontakt habe und immer auch wieder gerne hier bin. Also ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Choose the Messiah with the Right Credentials, eine Reflexion über Kunst, Kommunikation, Religion. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, in Klammern Glauben hingeschrieben, weil mir plötzlich aufgefallen ist, dass ich eigentlich nicht wirklich was zu Religion, sondern eher zum Thema Glauben sagen werde. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich vielleicht auch noch sagen wollte, du hast zwar gesagt, dass ich Kunst, Kultur, wissenschaftliche Fragen und gegebenenfalls eben auch mit theologischen hier erörtern werde. Ich möchte aber gleich vorab sagen, ich bin keine Theologin. Ich bin mir nicht sicher, ob das theologische Debatten oder Fragen sind, die ich stelle, sondern ich glaube, ich werde versuchen zu sagen, dass ich mich der Perspektive des Glaubens aus einer anderen Richtung nähere, wo ich wahrscheinlich eher von religiösen Praktiken sprechen würde als von Religion. Aber das ist vielleicht was, was man im Anschluss auch diskutieren kann. Der folgende Vortrag wird damit schließen, dass ich Ihnen eine Videoarbeit der kanadischen Künstlerin Vera Frenkel zeige. Vera Frenkel ist weltweit in Europa und auch in Linz bekannt, hat sie doch eine ihrer wichtigsten Installationen From the Transit Bar an der Documenta 9 1998 in Kassel gezeigt und eine ebenso wichtige Installation 1994 in und für Linz im offenen Kulturhaus und mit Bezug auf die Geschichte von Linz geschaffen, Body Missing, eine Videoinstallation, die den Kunstraub der Nationalsozialisten und die Planungen Hitlers für das Führermuseum in Linz thematisiert, sowie die mangelnde Aufarbeitung dieser Geschichte, die Vera Frenkel mit einer grundsätzlichen Reflexion über Kunstfetischismus verbunden hatte. Diese Installation ist durch die halbe Welt gereist. Sie wurde auch in Linz an verschiedenen Anlässen und Ausstellungen immer wieder gezeigt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Künstlerin relativ bekannt ist auch. Ich habe mit Vera Frenkel immer wieder auch zusammengearbeitet, zuletzt indem ich vor 2 Jahren eine Art Monographie über sie herausgegeben habe, wo ich mich auch zum ersten Mal so intensiv mit dem Video beschäftigt habe, das wir heute Abend noch sehen werden. Eben, und dieses Video, This is Your Messiah Speaking, ist bereits 1990 entstanden. Das Video von 9 Minuten und 50 Sekunden ist aber auch Teil eines Medienverbundes von unterschiedlichen Installationen gewesen, die bis 2012 in immer neuen räumlichen und medialen Varianten gezeigt werden. Gezeigt wurden. Das zeige ich Ihnen dann noch im Lauf des Vortrags. Ich appelliere an Ihre Geduld, dass ich Ihnen das Video bis zum Schluss vorenthalte und Ihnen zuerst etwas über die Arbeit erzähle, sie zu beschreiben versuche und Sie mit den Reflexionen konfrontiere, zu denen mich die Arbeit angeregt hat. Die Lektüre und Sehanordnung, die ich hiermit vorgebe, berücksichtigt einerseits die Tatsache, dass ich nicht, wie in der traditionellen Kunstgeschichte üblich, ein Bild zeigen kann und es gleichzeitig erklären oder deuten kann. Wenn es sich beim Gegenstand, das ist auch schon ein problematischer Begriff der Betrachtung, um ein zeitbasiertes Medium handelt, das sich mit Mitteln des bewegten Bildes in der Kombination von Ansprache, also Stimme, Gebärdensprache, allgemeiner gesagt Gestik, Text, Schrift, Klang und Musik zugleich an fast alle Sinne wendet, die wir zur Verfügung haben, also eigentlich eine Alltagserfahrung. Wir sind eigentlich auch im Alltag ja permanent praktisch in einer Kombinatorik aller dieser Adressierungen konfrontiert. Und damit sind wir schon mitten in der Thematik dieser Vortragsreihe Zeichensetzung, die, ich zitiere, Aspekte der Bedeutungsproduktion zwischen dem unablässigen Fluss der Zeichen und den kleinen Momenten, die vor und neben diesem steten Spiel der Zeichen angesiedelt sind, untersuchen soll. Zitat aus eurer Homepage. Zugleich möchte ich mit dieser Lektüre und Sehanordnung darauf verweisen, dass ich nicht über diese Arbeit spreche, sondern mit ihr. Vielleicht spricht sie auch zu mir und über mich oder über uns. Damit trage ich der Tatsache Rechnung, dass das, was wir als Kulturanalyse betrachten, nicht etwas ist, was sich methodisch und theoretisch ausschließlich in wissenschaftlichen Texten mit ihren eigenen Diskursregeln ereignet oder ereignen kann, sondern auch als theoretisch-methodisches Konzept künstlerischer Produktionen Wirkung entfalten kann. Also mit anderen Worten, ich gehe nicht davon aus, dass man Kulturanalyse ausschließlich wissenschaftlich betreiben kann, sondern auch künstlerisch oder mit künstlerischen Mitteln. Und zwar eben auch im Sinne der Ermöglichung von Erkenntnis oder vielleicht ein bisschen kleiner formuliert Erkenntnissen. Erkenntnis ist immer gleich so ein Riesenanspruch. So hat sich mein Kommentar über längere Zeit als parallele Analyse dessen entwickelt, wozu mich die Videoarbeit angeregt hat. Und dies schließt ein, dass sie ein Anlass war, über den Halt im Sinne von gehalten werden, aber auch von Anhalten im Fluss der Zeichen oder Anhalten des Flusses der Zeichen nachzudenken. Sie können gerne aber auch das Video nachträglich als Kommentar zu meinem Vortrag betrachten. Als ich gefragt wurde, ob ich im Rahmen der Veranstaltungen im Kepler-Salon zum Thema Zeichensetzung einen Vortrag halten möchte, hat sich dieses Video, This is Your Messiah Speaking, angeboten. Denn wie dem Titel schon zu entnehmen ist, geht es in ihm um die Herstellung von Bedeutung auf der Folie eines Anrufes des oder eines Messias, der zu uns spricht. Und so viel kann ich schon verraten, es geht auch um Wünsche und Versprechen, diese zu erfüllen. Das heißt um Heilserwartungen, die mit dem Kommunizieren grundsätzlich verknüpft sind und mit deren Enttäuschungen wir täglich zu tun haben und überhaupt nicht zurande kommen, womit auch das Thema der Religion oder vielleicht besser der Effekte des Religiösen in den Vorgängen des Kommunizierens eingeschlossen ist. Meine Aufgabe heute sollte, das hat Barbara Schrödel schon gesagt, auch sein, das Thema Zeichensetzung aus der Perspektive der Studien zur visuellen Kultur zu betrachten. Das hat damit zu tun, dass ich eben Ich wurde zwar als Kunstwissenschaftlerin vorgestellt, das war ich ursprünglich auch mal, aber mich inzwischen doch eher als Kulturwissenschaftlerin betrachte und die Studien zur visuellen Kultur als ein Feld, in dem eben über verschiedene Ansätze nachgedacht werden kann, des Zugangs auch zu Produktionen der visuellen Kultur ganz im Allgemeinen gesagt. Also nicht nur in Anführungsstrichen zur Kunst, sondern vielleicht zur Kunst als ein Teil der visuellen Kultur. Studien zur visuellen Kultur, das möchte ich noch sagen, müssen verankert sein in kulturwissenschaftlichen Perspektiven. Dieses Feld, dieses Forschungsfeld ist weder eine Disziplin noch eine Methode, sondern eben ein Forschungsfeld, in dem es unterschiedliche Zugänge je nach Fragestellungen zu den Gegenständen, die uns interessieren, auch ermöglichen. Wie viele Vertreterinnen dieses Feldes kamen auch Silke Wenck, die schon erwähnt wurde, meine Mitautorin und ich, von unserer Ausbildung her von der Kunstgeschichte, deren methodische Konzepte wir notwendigerweise überschreiten mussten, sobald uns Fragen interessiert haben, die nicht zu beantworten waren, wenn wir Kunst oder künstlerische Produktion als völlig von anderen Formen kultureller Produktionen getrennt betrachteten. Innerhalb des Feldes der Studien zur visuellen Kultur können Fragen aufgeworfen und untersucht werden, die die Beziehungen zwischen Text und Bild, zwischen Bild und Blick sowie die wechselseitigen Bezüge zwischen Bildern, Körpern, Subjektivitäten und Kulturen und nicht zuletzt deren sichtbaren und unsichtbaren Beziehungen zu anderen Signifikationssystemen erlauben. Die Reflexion über bedeutungsherstellende, also signifizierende Praktiken, und dies sind nicht nur Sprechakte, das ist, glaube ich, schon allen klar, hat gezeigt, dass es nicht möglich ist, visuelle Kultur als Kultur des Visuellen oder des Sichtbaren allein zu identifizieren. Deshalb muss immer auch eine selbstkritische Reflexion beinhaltet sein, die die Gefahr eines impliziten Essentialismus berücksichtigt. Wie Michael Ball es zum Beispiel formuliert hat. Also mit implizitem Essentialismus meine ich, dass man, wenn man von einer visuellen Kultur spricht oder von Gegenständen der visuellen Kultur, gewissermaßen immer schon unterstellt, als handle es sich gewissermaßen um reine Bilder oder um ein reines Sehen, das von anderen Signifikationssystemen gewissermaßen überhaupt getrennt werden kann und getrennt betrachtet werden kann. Und das wäre so das, was Michael Ball als impliziten Essentialismus bezeichnet. Dieser Begriff scheint eben die Vorstellung zu befördern, dass es eine Reinheit von Bildern oder des Sehens geben könne, in denen andere Signifikationssysteme gewissermaßen ausgeschlossen werden. Dies ist etwas, was aus meiner Erfahrung, aus meiner Herkunft, aus meiner wissenschaftlichen Lektüre her praktisch ausgeschlossen ist. So müssen die Studien visueller Kulturen berücksichtigen, dass ihr Gegenstand in einem breiten Feld kultureller Praktiken eingebunden ist, nicht zuletzt auch, um Ansätze einzuschließen, die der Analyse der wechselseitigen Effekte angemessen sind. Michael Ball hat unter anderem auch davon gesprochen, dass in dem Augenblick, wo man einen Untersuchungsgegenstand wählt, der Untersuchungsgegenstand mindestens so viel gewissermaßen mit dem Untersuchenden und auch der Vorgehensweise des Untersuchens macht wie umgekehrt und dass es ständig Wechselwirkungen gibt und dass man deshalb vielleicht nicht so sehr von Methoden oder von Disziplinen reden sollte, sondern eher von einer Konfrontation von Fragen mit bestimmten Konzepten. Und diese Konzepte nennt sie unter anderem auch Traveling Concepts, also reisende Konzepte im Rahmen dessen, was sie Kulturanalyse nennt. Das ist eigentlich das Konzept, auf das ich mich hauptsächlich beziehe und das sie auch unter anderem mit Norman Bryson zusammen entwickelt hat im Sinne einer Semiological Inquiry, eben einer Art von semiologischen Untersuchung. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ist es zum Beispiel unsinnig, darüber nachzudenken, ob es einen Gott oder mehrere Gottheiten gibt. Was die Kulturwissenschaften untersuchen ist, wie sich eine solche abstrakte Idee zeigen kann oder zeigt, im Glauben, in religiösen Praktiken und darin, wie Glauben hergestellt und ausgeübt wird. In den Blick geraten dann Elemente wie Institutionen, Gewohnheiten, Konventionen, Rituale, Symbole, Bilder, Gebete, Liturgien und so weiter, also im weitesten Sinne signifizierende Praktiken, innerhalb derer Glauben oder Glaubensgemeinschaften oder Gemeinschaften hergestellt werden oder sich herstellen. Dies zu analysieren ist kaum möglich, ohne ein Konzept zu haben, in welcher Weise Imaginationen, Identifikationen und so weiter das Verhältnis von Subjektivität und Gemeinschaft, Zugehörigkeit oder Ausgeschlossensein beeinflussen. Strategien des Glaubenmachens können sich in den medialen Strukturen zeigen, in denen sie sich vermitteln. Wissen, Erfahrung und Glauben sind gewissermaßen Effekte sprachlicher Repräsentationen. Gott, das Heilige, das Heil, das Spirituelle sind nur in Allegorien und Metaphern zu fassen. Zugleich entziehen sie sich der Repräsentation. Das sind die, also diese Begriffe entziehen sich eigentlich der Beschreibung. Gleichwohl können wir von ihnen nicht sprechen, ohne sie zu beschreiben, und gleichwohl können sie ihre Effekte gar nicht entfalten, ohne dass wir von ihnen sprechen oder sie zu sehen geben. Was geben wir aber zu sehen? Visuelle Kultur war immer Teil religiöser Praktiken. Sie ist Medium auch der Religion oder vielleicht sollte ich besser sagen Kirche oder Kirchen von Kirchen. Kunst als Teil der visuellen Kultur ist seit ihrer Konzipierung in der Renaissance selbst inzwischen heilig geworden, selbst zu einer Religion geworden oder einer Quasi-Religion geworden. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist auch die Religion eine Quasi-Kunst. Also ich möchte hier mit die wechselseitigen, gegenseitigen Beziehungen nochmal kurz andeuten. Das Versprechen eines privilegierten Zugangs zum Spirituellen, den wir sozusagen als ein Versprechen von Religionen kennen oder von Kirchen oder von religiösen Praktiken, dieses Versprechen eines privilegierten Zugangs zum Spirituellen hält auch heute noch den Kunstmarkt in Betrieb. Künstler selbst werden nicht zuletzt auch heute noch als Medien des Heiligen oder wenigstens des Spirituellen betrachtet. Insofern sind Künstler durchaus vergleichbar in der Art und Weise, wie sie, in dem, was ihnen zugeschrieben wird und welche, ja, welche Erwartungen man an sich hat, durchaus vergleichbar eventuell auch mit Priestern einer Kunstreligion. Um diese Bemerkungen letztlich, die ich jetzt hier im Vorhinein mache, abzuschließen, sind historische Konzepte von Kunst, die auch die Kunstgeschichtsschreibung nach wie vor durchziehen und beeinflussen, problematisch oder nach wie vor problematisch. Um diese Verstrickungen zu erkennen, braucht es die Distanz aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, die es meines Erachtens nach alleine, aber nicht nur alleine, aber die es auch verhindern kann, auf das Versprechen oder auf die Versprechen hereinzufallen, beziehungsweise auf die Erwartung, dass uns etwas versprochen wird, hereinzufallen. Und es braucht Künstlerinnen und Künstler, die dies selbst mit ihren Arbeiten auch tun, eine Distanz zu dieser Tradition herstellen, indem sie die Versprechungen auch der Künstler, der Kunst, in der Weise, wie wir im Westen von Kunst sprechen seit der Renaissance, thematisieren, denen wir ja so gerne glauben möchten. Ich komme jetzt also direkt zu dem Video von Vera Frenkel. Ich habe meine PowerPoint. Präsentation gar nicht weitergekurbelt in der Zwischenzeit. Da sieht man, dass wir jetzt inzwischen schon bei Punkt 3 angelangt sind. Und es folgen dann noch 4, 5 und 6. Nur, dass Sie ungefähr einen Eindruck davon haben, was Sie noch erwartet. This is Your Messiah Speaking. Das Video von Vera Frenkel von 1990 ist unter anderem auch auf dieser DVD of Memory and Displacements Vera Frenkel Collected Works, die man sich unter anderem bei V-Tape Distribution in Toronto kaufen kann. Gespeichert. Das Videotape und die erste Installation zu This is Your Messiah Speaking produzierte Vera Frenkel anlässlich eines Künstleraufenthalts an der Newcastle Polytechnic, angeregt durch eine neue Mall, ein Shopping Center namens Metro Center in einem vormaligen Industriegelände außerhalb der Stadt. Also dieses Metro Center, dieses Shopping Mall, Newcastle Polytechnic war eine der ersten der neuen Generationen von Shopping Malls, die praktisch mit diesem ersten Schub von neoliberalisierter Wirtschaft in England in den 80er, 90er Jahren, also noch unter Thatcher, angekurbelt worden sind. Und als eben Vera Frenkel diesen Künstleraufenthalt hat, diese Residency da hatte, war das eben das die ganze Stadt praktisch beherrschende Thema, dieses neue Metro Center. Dieses Metro Center hat eben die historische Geschäftsstruktur von Newcastle unterminiert. Es bestand aus Themenparks wie Little Greece, Little Italy, Little England und so weiter. Es imitierte also partiell die städtischen Repräsentationen von Einheimischen und Einwandererkulturen und zugleich Vergnügungsparks wie Disneyland. In diesem Metroland genannten Vergnügungspark, so berichtet Vera Frenkel, fand sie folgendes Szenario für die Kinder der gleichzeitig einkaufenden Erwachsenen vor. Karussells, Clowns und künstliche Palmen. Im Hauptatrium war ein Kampfflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg aufgebaut, für dessen Besichtigung man Schlange stand, während gleichzeitig die Band der Heilsarmee nebenan spielte. Ich habe jetzt Collagen von Vera an den Anfang gestellt, wo man zum Teil Fotos aus diesem Metro Center sehen kann. Sie hat in diese Collagen auch Videostills aus ihren Videos eingearbeitet, die ich noch zeigen werde. Aber was jetzt am Anfang jetzt gerade vielleicht noch wichtig ist, dass Sie eben sehen, wie dieses Metro Center tatsächlich sozusagen aufgestellt war. Also es gab Busse aus dem Stadtkern dahin, weil das ja praktisch außerhalb der Stadt war. Diese Karussells unter anderem, Entschuldigung, ich bin immer auf der falschen Taste, eben, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, da unten sieht man auch ein Foto von dieser Heilsarmee und hier sieht man jetzt auch das, was ich gerade auch noch erzählen wollte, nämlich es gab sogar einen Redemption Store, also einen Erlösungsladen, der vervollständigte das Ensemble, also eine unglaubliche Überblendung von Krieg, Religion, Konsum und Profitmacherei und das Versprechen paradiesischer Erlösung in diesem Shopping Center. Sind hier auch noch Fotos von diesem Shopping Center zu sehen. Im Folgenden möchte ich die Struktur des Videos beschreiben, das auch eine Mediengeschichte in 9 Minuten und 50 Sekunden vorstellt. Gebärdensprache, Handschrift, Druckschrift, darunter verschiedene Genres wie Poesie, Anruf, Erzählung, mündliches Sprechen, Musik, Klang und bewegtes Bild, Stummfilm und Film. Das gesamte Video über ist begleitet von Gongschlägen, Schritt und anderen Geräuschen, Kindergeschrei und Musik, eine Stimme zu hören, das sogenannte Voice-Over. Ich habe das Voice-Over ja übersetzt, es liegt Ihnen vor. Sie können nachher, wenn das Video läuft, gerne reinschauen, weil ich gedacht habe, wenn man das Video einfach das erste Mal sieht und nur einmal sieht, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, das auf Englisch zu verfolgen. Für diejenigen, die das gerne Deutsch gleichzeitig lesen wollen. Also das haben Sie, glaube ich, auf Ihren Sitzen jetzt liegen. In welchem Setting auch immer, Personen, die das Video sehen und hören, müssen sich direkt aufgerufen und angesprochen fühlen. Zitat, hier spricht dein, euer Messias, ihr, du seid, bist gemeint. Das Video beginnt mit einem Doppelbild, mit der Sicht auf eine beschriebene Tafel oder eine Ansicht oder Aufsicht auf einen Boden. Die Assoziation an eine Gebotstafel stellt sich erst nachträglich ein, wenn der rhythmisch in Strophen unterteilte Text in das Gebot mündet, Do shop around. Geh einkaufen. Parallel hört man eine Stimme sprechen, die scheinbar von einem frontal gezeigten Gesicht, das ist im Übrigen auch Vera Frenkel selbst, ausgeht. Die Mundbewegungen des Gesichts agieren synchron zur Stimme aus dem Off und verlangsamen sich im Lauf des Videos zuweilen mit diesem in Zeitlupe. Das Video beginnt mit der mündlichen und schriftlichen Anrufung der Adressierten. Zitat: Don't worry, no one will ever force you to do anything you don't want to do. In geradezu hypnotisierenden Wiederholungen. Das Gesagte wird immer wieder mittels der Gebärdensprache übersetzt und oder mittels Titeln oder Untertiteln als Schrift gezeigt, die als stilistische Elemente an den Stummfilm erinnern. Das durch Mimik an der Gebärdensprache beteiligte Gesicht der Dolmetscherin, also der Gebärdendolmetscherin, ist wie das sprechende Gesicht Frankels zumeist frontal auf den Betrachter gerichtet und wird durch die Gebärden der Hände ergänzt. Gesicht und Hände sind hell beleuchtet, wobei der schwarz bekleidete Körper fast im schwarzen Hintergrund verschwindet. Frankel setzt eine ganze Reihe von Elementen ein, um die scheinbar im Alltag als natürlich geltende Verknüpfung von Sprecher oder Sprecherin und Gesprochenem aufzulösen. Die dominante Verbindung der Stimme mit der Gebärdensprache der Gehörlosen, also einer stummen, visuell wahrnehmbaren Sprache, ist ein genialer Schachzug in Hinsicht auf die Dissoziation von Körper und Sprache, also auf das Auseinandernehmen sozusagen von Körper und Sprache. Das Gesprochene wird paradoxerweise illustriert und zugleich auch nicht. In diesem Kontext verweise ich auf einen Aufsatz von Ludwig Jäger zum Thema Linguistik als transdisziplinäres Projekt, das Beispiel Gebärdensprache, in dem er sagt, Zitat: Gebärdensprachen besitzen eine ausdifferenzierte Struktur auf allen linguistischen Ebenen. Sie verfügen wie natürliche Sprachen überhaupt über kleinste bedeutungsdifferenzierende Bausteine, aus denen die Lexikoneinheiten, die Gebärdenzeichen aufgebaut sind, über morphologische und syntaktische Ordnungsprinzipien sowie über ein reiches Inventar an Sprechhandlungstypen. Der wesentliche Unterschied zwischen Laut und Gebärdensprache besteht also nicht in den unterschiedlichen Graden ihrer gattungsgeschichtlichen Entwickeltheit, sondern in ihrer verschiedenen Medialität. Das ist wichtig, das nochmal festzuhalten. Wogegen er sich eigentlich hier wendet, ist, dass man die Gebärdensprache praktisch teilweise oder zeitweilig in gewisser Weise für eine Sprache gehalten hat, die nicht so entwickelt ist wie die gesprochene Sprache. Also deswegen sagt er, der Unterschied zwischen Gebärdensprache und gesprochener Sprache besteht nicht in irgendeiner Art von gattungsgeschichtlicher Entwickeltheit, also die eine besser entwickelt als die andere, sondern in ihrer verschiedenen Medialität. Zitat Ende. Die grundsätzliche Gleichwertigkeit der sprachlichen Äußerungen von Gebärde und Sprechen zwingt die Wahrnehmenden des Videos zu einem medial ständig wechselnden Lesen zwischen Hören und Sehen, wird deutlich, dass sich beides in die Quere kommt. Deshalb nämlich, weil beides immer schon in jedem Zeichen beider Ordnungen verknüpft ist. Das heißt, ein gehörtes Zeichen, also ein Wort, ist immer schon mit Bildvorstellungen verbunden und das gesehene Zeichen, also ein Bild, ruft zugleich immer schon Lautfolgen in uns auf, sonst handelte es sich nicht um Zeichen im Sinne Ferdinand de Saussures. Die Herstellung von Sinn in Zeichen wird hier auf eine Weise inszeniert, dass den Zuschauerinnen des Videos keine Wahl bleibt, als die Künstlichkeit, die Willkürlichkeit und Gewaltförmlichkeit der Verbindung zwischen sprechenden Körpern, Sprache und Bedeutung anzuerkennen. Der sprechende Mund erscheint zuweilen in der Totale. Die Aufnahme eines Mundes beim Sprechen in einem derartig aufgeblasenen Ausschnitt zeigt die Hervorbringung der Phoneme, also der Laute, durch Zunge, Zähne und Lippen als körperlichen Kraftakt, bei dem auch Speichelblasen entstehen und machen das Sprechen und das Gehörte nicht zuletzt auch durch die Zeitlupe zu einem unheimlichen Vorgang, der geradezu monströse Züge annimmt. Die Arbeit des Sprechens wirkt wie abgekoppelt von den Inhalten des Sprechens. Die Stimme nimmt verschiedene geschichtete Erzählerpositionen ein. Sie erzählt von anderen Erzählern und Erzählungen. Die Frage, die das ganze Video durchzieht, ist: Wer spricht eigentlich gerade? Wer ist der Messias? Wer sind die Heilande, deren Botschaften zu hören sind? Gesprochene Sprache wird hergestellt, in der sich gefährlich auftuenden Schlucht des Mundes, in dem Ungeheuer wie die Zunge und die Zähne zusammen mit den Lippen Laute formen, die man eigentlich nur als Drohung empfinden kann. Spätestens hier wird man an die Formulierung Flussers, Wilhelm Flussers, dem Medientheoretiker, erinnert, Zitat: Es stellen sich in mir fast ohne Unterbrechung Heerscharen von Worten auf, die darauf drangen, von mir geordnet, in eine von mir gewählte Richtung gelenkt und artikuliert zu werden. Und Erlösung, Redemption, scheint mir eine Situation zu sein, in welcher dieser Strom der Inspiration endlich abbricht. Zitat Ende. Flusser spricht von sich, von seinem Mund, als einer von einer feindlichen Heeresmacht besetzten Zone, die ihm gewissermaßen die Lippen von innen auseinanderzwängt und zum Sprechen zwingt. Die Gewaltförmigkeit des zum Sprechen gezwungenen Mundes überträgt sich im Video auf die Wahrnehmung der Botschaft. So schwankt die Wahrnehmung der Stimme zwischen Verführung und Bedrohung. Was aber bewirkt die inszenierte Bedrohlichkeit einer freudigen Botschaft, gar einer Heilsbotschaft? Here, this is your Messiah speaking. Sie macht uns aufmerksam auf das Versprechen des Sprechens und der Sprache selbst. Heilsbotschaften sind wie alle Botschaften feindliche Heerscharen, die die Subjekte und ihre Körper besetzen können. Das Video This is your Messiah speaking vermittelt die tiefergehende Bedeutung des Zusammenhangs von Sprache, Tauschwert, Fetischismus, von symbolischer Ordnung, in die ein konstitutiver Mangel eingeschrieben ist, und Heilsversprechen. Die Übersetzung der Konsumkritik in eine Medienkritik bei Vera Frenkel ist allerdings nicht eine Kritik an den neuen Medien als solchen, sondern eine Anweisung für ihren intelligenten Gebrauch. Und das heißt vor allem eines: nicht an sie zu glauben, ihnen nicht zu glauben. Und im Fall von Vera Frenkel, sie als künstlerisches Mittel der Reflexion zu nutzen. Die erste Videofassung stellte Frenkel in darauffolgenden Installationen zusammen mit einem Loop, aus dem für das Spectacolor Board am Piccadilly Circus programmierten Bild- und Textanimation zumeist als Zweikanalinstallation auf. Also ich zeige ganz kurz 2-3 Fotos von dieser Installation am Trafalgar Piccadilly Circus, das damals ja praktisch, also wenn man so will, eigentlich das Zentrum gewissermaßen der Weltökonomie eigentlich dargestellt hat, also der in London. Und über ein halbes Jahr wurde also diese Textbildanimation, die auf der Grundlage von diesem Video auch basiert, am Trafalgar Square, Piccadilly Circus immer wieder gezeigt. Und in den folgenden Video-Installationen hat sie das häufig oder meistens als Zweikanalinstallation gezeigt. Also was man hier sieht, ist, dass zwei Monitore nebeneinander stehen. Und auf dem einen Monitor läuft quasi das Video und auf dem anderen Monitor läuft eigentlich diese Textbild-Kombination, die eben am Piccadilly Circus gezeigt worden ist, auf diesem Spectacolor Board. Was man auch, das sieht man so ein bisschen schlecht, das sind eigentlich zwei Fotos, also das sind zwei Fotos von der gleichen Installation aus zwei verschiedenen Perspektiven. Ich gehe jetzt mal nicht dahin, sonst verliere ich meinen Lautsprecher. Also es ist in der Mitte geteilt und auf der linken Seite, ja genau, da ist, und man sieht eben auf der linken Seite sieht man die Installation inklusive dieser Collagen, die ich Ihnen zum Teil schon gezeigt habe. Das sind insgesamt 6. Ich gehe gerade nochmal kurz zurück. Die hängen da links an der Wand. Und das Hut auf der rechten Wand, das ist also näher dran an der Videoinstallation. Und man sieht eben auch noch, dass auch praktisch von der Gebärdensprecherin auch fragmentierte Fotos noch mit der Installation angebracht sind. Ich habe übrigens vorhin, wurde ich gefragt, ob wir das Video nachher beamen sollen an die Wand oder auf den Monitoren zeigen. Und ich bin eigentlich sehr angetan davon, dass wir das Video auf den Monitoren sehen können, weil das eigentlich den Installationen, die Vera Frenkel mit diesem Video organisiert hat, sehr viel ähnlicher ist als so ein groß aufgeblasenes, gebeamtes Video. Das nur nebenbei, dass sie eigentlich immer dafür sorgt, dass man, wenn man solche Videoinstallationen von ihr sehen kann, sich zum Beispiel setzen kann, eben auch Ohrhörer sich aufsetzen kann und dass die anderen nicht gestört werden, während man das hört. Auf die Collagen gehe ich jetzt nicht mehr im Detail ein. Die setzen sich eben zusammen aus Fotos von diesem Metro Center und Standfotos aus dem Video. Pardon. Nur ganz kurz eben, sie konnte diese Zweikanal-Installation zum Beispiel auch 2008 anlässlich der Wiedereröffnung der Art Gallery Ontario. Das sieht man jetzt leider wirklich nicht. In einem der neu eingebauten Aufzüge, etwa in Kopfhöhe, zeigen auf ganz kleinen, in Kopfhöhe montierten LED-Monitoren. Also das Foto ist jetzt ein Foto in diesen, das hat Vera selber gemacht, das hat leider niemand anderer diese Installation fotografiert. Man sieht also praktisch in diesen Aufzug rein, der so mit Metall verkleidet ist, und man sieht die beiden kleinen LED-Monitore. Da sieht man es ein bisschen besser, ja, ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Also hier sieht man es noch ein bisschen besser. Die hängen so über Eck und ich glaube, ihr braucht es nicht. Ich habe das zweite Foto, bei dem zweiten Foto sieht man das ein bisschen besser. So. Damit begleiteten, wenn nicht gar verfolgten, Bilder und Stimmen des Videos die Besucher auf ihrem Weg durch Stockwerke der Galerie an einem Ort innerhalb des Museums, der zu den Serviceeinrichtungen gehört und an dem man üblicherweise eigentlich keine Kunst erwartet. Eine weitere Form der Installation erfolgte durch CODE, Cultural Olympiad Digital Edition, in einer Online-Kunstausstellung Screen 2010, einem anlässlich der Olympiade in Vancouver lancierten Künstlerprojekt, bei dem unter anderem vorgesehen war, dass die Bilder auf Monitore und mobile Telefone heruntergeladen werden konnten. Das gehört hier zu diesem Projekt. Eine neue Kompilation in zweiteiligen Repräsentationen wurde 2011 als neunteilige Intervention The Messiah with the Right Credentials auf den 300 Bildschirmen der Torontoer U-Bahn gezeigt. Also das sind jetzt die Bilder, die Sie jetzt sehen. Und das sind so große Monitore, auf denen irgendwelche Informationen oder auch Nachrichten gezeigt werden. Und für diese Monitore hat sie eben praktisch so zweigeteilte Konstruktionen reingestellt, die ebenfalls eben auf diesen Zweikanalinstallationen sozusagen beruhen. Ein Video, das selbst bereits als Medienverbund wahrgenommen werden muss, wird so durch immer weitere Verbindungen mit anderen Medienverbünden verschoben. In einem Text über ihre eigene transdisziplinäre Praxis, der 2005 in einer Ausgabe der Zeitschrift Intermedialität zum Thema Remediation erschien, gibt Vera Frenkel das Messiah-Projekt als eines der zentralen Beispiele in ihrem Werk für Medienmigration an. Und zwar einerseits in dem offenkundigen Sinn, dass innerhalb des Projekts eine Bewegung von einem Medium zum anderen stattfindet, aber auch darüber hinaus dadurch, dass die Konzepte und Bildwelten durch diese Wanderungen von der Performance zum Video zur Computeranimation über das Geschichtenerzählen, die Fotografie, Bilddruck und Text und durch unzählige Schichtungen auf irritierende Weise neue Bedeutungen annehmen können und sich zugleich ähnlich bleiben, ähnlich allerdings auf eine unheimliche Art. Vera Frenkels multimedialen Inszenierungen machen die Schnittstellen, die Begrenzungen und Rahmungen der verschiedenen Medien als solchen sichtbar. Ihr Funktionieren als Medien, und das heißt letztlich das Funktionieren im Sinne einer Sprache, deren Verständlichkeit darauf angewiesen ist, dass sich die Bedeutungen scheinbar natürlich einstellen und dass ihren Versprechungen geglaubt wird. Frenkels Arbeiten sprengen den imaginären Kontrakt mit dem die Bildmedien betrachtende Ansicht binden und den naturalisierenden Charakter des Sprechens und der Schrift. Darüber hinaus zeigen sie auf, dass, wie Marshall McLuhan es formulierte, das, was in Medien erscheint, andere Medien sind und somit das, was in Medien erscheint, auch deren eigene Geschichte ist. Vera Frenkels Video macht dies in knapp 10 Minuten auf beunruhigende Weise sicht- und hörbar. Das unartikulierte Kindergeschrei geht über in die Sinngebungen erwachsener Sprach- und Medienformen, zu denen auch die Geschichte von Technologieentwicklungen gehört. Diese zu verstehen, so das Video, heißt nicht, ihren Versprechen zu glauben, sondern deren beunruhigenden Nachhall in unseren Wünschen wiederzuerkennen. Den richtigen Messias wählen, ich komme zum Schluss. Die Arbeit geht weit über die Kritik an der Botschaft eines falschen Messias hinaus, der den Menschen das Heil in Form eines Einkaufsgebots vermittelt. Do shop around. Das Video stellt nach meiner Auffassung eine parallele Kommentierung der Frage nach den Artikulationen von Worten dar, deren Versprechen in der Geschichte menschlicher Gesellschaften wirksam waren und sind, und der Frage, in welcher Weise der Glaube an oder die Hoffnung auf Erlösung oder Heil dabei immer wieder, und zwar eine katastrophale Rolle, gespielt haben und noch spielen. Die Vorstellung einer unendlich verschobenen Ankunft eines Messias, des Glücks, des Heils, der Fülle und das Versprechen einer im Diesseits durch Konsum spontan und ohne Verzögerung zu erlangenden Aufhebung des Mangels werden von Frenkel miteinander auf eine Weise verschränkt, die die scheinbar so einfache Botschaft in eine andauernde Irritation über die unbewussten Wünsche der Betrachterinnen und ihre Verstrickung in solche Heilsversprechungen verwandelt. Wenn sich alte Heilsfantasien in einem neuen Glücksversprechen wiederfinden lassen, so verraten sich alte und neue Versprechen wechselseitig. Das Video inszeniert gewissermaßen die Werbe- oder auch Verführungsstrategie eines Messias, der im Wettbewerb mit anderen Erlösern um die Gunst der Wähler steht. Choose the Messiah with the right credentials. Die unbewusste Verstrickung beginnt mit einer Versicherung der Adressierten, dass niemand ihnen vorschreibe, was sie zu tun hätten. Don't worry, no one will ever force you to do anything you don't want to do. Gleichwohl verführt der falsche Messias dazu, kaufen zu gehen. Die so Aufgerufenen stehen vor einer Wahl. Welche werden sie treffen? Es geht in dem Video letztlich um die Einschreibung und die Situierung von Subjekten, sei es durch Ein- oder Ausschlüsse, mittels unterschiedlicher Medien in Sprachgemeinschaften und die Teilhabe am Glück und an den Gütern, die hier versprochen werden. Or someone else will shop for you. Und darum, welche katastrophale Effekte dieses Glauben erzeugt. Das Video inszeniert den Strom der Zeichen, es retardiert und beschleunigt ihn, um, und sei es auch nur kurz, einem Schrecken Raum zu geben, der unsere unwillkürliche, unbewusste und unausweichliche Verstrickung in und mit ihm trifft und betrifft. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie dürfen gerne schnell klatschen. Weil ich jetzt eben die Aufmerksamkeit direkt zu dem Video von Vera Frenkel lenke. Das dauert, wie Sie jetzt schon wissen, ungefähr 10 Minuten. Jetzt muss ich es nur noch anstellen. Einen Moment. Entschuldigung.
No one will ever force you to do anything you don't want to do. There's no rush, he said. Don't worry. No one will force you to do anything you don't want to do. No one will ever force you to do anything you don't want to do. There's no rush, he said. But do shop around, he said. No one will force you to do anything you don't want to do. No one will ever force you to do anything you don't want to do, he said. There's no rush. And that afternoon at the shopping center, he said, devil that he was, he said that very afternoon at the shopping center, this is your savior speaking. The best in the business. Welcome, he said. Shop around. Look sharp. Be smart. And I'll tell you a story. A true story, he said. About a people, he said, who didn't shop around. Listen carefully. He said, devil that he was, he said, take off your clothes. They listened carefully. And they took off all their clothes, he said. Then, naked in the tireless palm of fate, still listening carefully, they burned all their belongings and waited by the shore for redemption, for 1,000 years of peace. For the millennium. They waited, and as they waited, it grew cold, it grew dark. Cold, dark wilderness. They waited for peace and plenty. And as they waited, made shrines. Out of weapons of war. Made shrines out of weapons of war. You see from this, of course, he continued, how crucial it is to choose the Messiah with the right credentials. We listened carefully. Remember, he went on, I'm your healer and your joy. I know you and what you need. I know, for example, that people must shop for the right Messiah at the right price. Where redeemers are concerned, compare guarantees. Ask yourself, is this really the Messiah speaking, the real Messiah speaking? Ask yourself, he said, is this really the best value for my money? Is this really the best value for my money? Is this really the Messiah speaking, the real Messiah speaking? Shop around, he said. See for yourself, he said. I'll be waiting. And, shortly afterward, in the heart of the soul of the core of the shopping center, slow and clear, these are the words that were heard. Thank you. These are the words that were heard. This is your Messiah speaking. This is your Messiah speaking, instructing you to shop. Don't worry. No one will force you to do anything you don't want to do. No one will ever force you to do anything you don't want to do.
Vera ist zwar nicht da, aber wir können ja trotzdem klatschen.
Ja, dir herzlichen Dank für deinen Vortrag, in dessen Verlauf ich richtig neugierig geworden bin auf das Video, das ich vorher leider auch nicht kannte. Das ist Vermag, die Kritik des Heilsversprechens des Shoppings zu einem Nachdenken über die Medien zu führen. Also da sind so meine Neugierden gekommen, dass ich dachte, wie sieht das dann aus? Und war dann sehr angetan. Jetzt frage ich mal rum, wie gibt es schon erste Nachfragen, erste Überlegungen? Es wurden ja sehr viele Themen angesprochen.
Ja, vielen Dank. Faszinierend zuzuhören, wie immer, wenn ich dich sprechen höre. Ich hänge noch am Video und an den Eindrücken des Videos. Du hast irgendwie so das Heilsversprechen des Konsums so einleitend irgendwie so ein bisschen anklingen lassen. Jetzt beim Sehen habe ich das gar nicht so gesehen. Also ich habe eher die vielen Zeichen, also Sprache, Gebärde und eben auch die Gleichwertigkeit dieser Zeichen um irgendeine Lehre herum, die sich dann Messias nennt. Und Messias ist immer nur Versprechen, ja? So, also
genau.
Ja. Ich habe so den, also, und total faszinierend, ja? Also sagen diese vielen Zeichen, die die Frage nach dem Messias oder das Messias, egal, in Gang halten. Den Konsumbezug habe ich nicht so stark.
Ja, Also ich fühle mich jetzt nicht unbedingt als die Person, die jetzt die Oberhoheit über die Erklärung zu dem Video hat. Ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, Sie können gerne oder ihr könnt gerne das Video auch als Kommentar zu meinem Vortrag sehen. Und ich denke, dass es ganz viele Aspekte gibt, die ich überhaupt nicht thematisiert habe, die in dem Video drin sind. Unter anderem zum Beispiel auch die Geschichte mit dem Karo-Kult, da können wir noch da drauf kommen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was ich dazu sagen soll. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, das Ganze spielt ja quasi in einem Einkaufszentrum und das Einkaufszentrum wird gewissermaßen auch thematisiert im Text. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, dass also insbesondere dann, wenn man nur das Video hat und eben nicht noch die Collagen nebenbei, wo man zum Beispiel die Fotos von diesem Einkaufszentrum auch noch gesehen hat, dass man dann eben eigentlich gar nicht so sehr mit diesem Thema Einkaufen beschäftigt ist. Es ist auch, ja, aber vielleicht haben es andere eh noch anders gesehen. Also.
Genau, danke. Ich glaube, Julia war schneller.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es war ein ganz spannender Input. Und ich möchte eigentlich direkt jetzt auf diese Frage Einkaufszentrum vielleicht Stellung nehmen. Das geht jetzt auch nur, also es ist weniger eine Frage jetzt an Sie, sondern es ist eher so es geht um einen Eindruck, weil ich das Video, also es war jetzt sehr nachhaltig, das ist, muss man glaube ich erst einmal ein bisschen verdauen auch, weil mir irgendwie so Einkaufswahn jetzt irgendwie vor Weihnachtszeit, also es passt jetzt auch thematisch sehr gut rein, kommt mir vor. Und mir ist es dann eher so gegangen, also zuerst hat es die Beschreibung gegeben und das war ja auch sehr spannend, es ist ja nicht nur um das Video gegangen, sondern auch diese multimediale Installierung im Ausstellungsraum, im öffentlichen Raum, das ist noch einmal eine ganz andere Konnotation, glaube ich. Aber dann rein, wie ich das Video gesehen habe, ist mir eher so der Gedanke an, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimm, aber so ein bisschen an Besessenheit oder notwendiger Exorzismus irgendwo aufgekommen. Also so diese stimmliche, diese Stimme, also die man ja eigentlich aus Horrorfilmen auch kennt, ja, also Satan-Stimme, ich habe dann wirklich so kurz an meinen Exorzismus oder der Exorzist denken müssen, also diese Konnotation, so dieses Teuflischen und was natürlich dann auch wieder passt, so diese subversive Macht der Medien und das aufgefordert werden zum Einkaufen, was in den 1990ern wahrscheinlich noch ganz anders war als im Jahr 2015, ja. Also das war das eine und vielleicht jetzt doch noch eine Frage. Mir ist dann noch irgendwo eingefallen, Banksy, den jeder ja kennt. Ich weiß nicht, ob man den jetzt vergleichen könnte. Es gibt so ein neues Projekt von ihm. Ich habe jetzt leider vergessen, die englische Stadt, aber er hat so einen Art Park, Vergnügungspark aufgezogen mit Graffitis und Installationen. Ja. Was aber dann, wo die Erwartungshaltungen aber sehr enttäuscht werden. Also man geht da rein und das ist, glaube ich, Horror pur. Es ist jetzt nicht Konsumverhalten, naja, vielleicht schon auch Konsumverhalten in einem anderen Sinn jetzt vielleicht. Man geht in einen Vergnügungspark, weil man sich vergnügen möchte. Macht man auch beim Einkaufen eigentlich. Könnte man da irgendeine Parallele herstellen vielleicht? So eine Antwort oder vielleicht eine Anspielung auf so eine Arbeit zeitgenössisch in anderen Medien jetzt vielleicht?
Ja, also ich habe nur einen Fernsehbericht über diese Banksy-Installation da gesehen, deswegen kann ich da fast nichts dazu sagen. Ja, also ich weiß nicht, ob jemand im Raum ist, der da schon war. Also ich kenne das nicht. Ich habe wirklich nur diesen einen Fernsehbericht gesehen, hatte dann irgendwie auch keine große Lust. Oder der Fernsehbericht hat mir irgendwie keine große Lust gemacht, dahin zu gehen. Aber vielleicht bin ich auch unfair, wie auch immer. Also was klar ist, ist, dass wir sozusagen dann aus einer historisch-kunstwissenschaftlichen Perspektive kann man natürlich sagen, diese Installation, also diese Textbildmontage auf diesem Spektakulärboard am Piccadilly Circus, die ist ja vergleichbar oder diese Strategie oder Intervention im öffentlichen Raum ist ein bisschen vergleichbar natürlich auch mit anderen Künstlern, die gerade am Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch Barbara Krüger, Jenny Holzer, gibt eine ganze Reihe von Künstlern, die ja auch mit Mitteln, sage ich jetzt mal, die also mit ästhetischen Mitteln der Werbung im öffentlichen Raum der Werbung auch sozusagen interveniert haben. Und das sehe ich also da, in dem Zusammenhang sehe ich schon viele oder einige Künstler oder Künstlerinnen, die ähnliche Interventionen versucht haben. Ne, so. Das ist sicher eine andere Wirkung. Also wenn man das so am Piccadilly Circus zum Beispiel so gesehen hat, oder dieses Video ist ja eben auch in diesem, soweit ich weiß, in diesem Einkaufszentrum selber auch gezeigt worden, oder zumindest die Voice-Over ist, glaube ich, abgespielt worden. Also wenn man praktisch selber im Alltag beim Einkaufen oder wie immer damit konfrontiert wird, ist es ja was man auch überhaupt gar nicht als künstlerische Produktion oder überhaupt als reflexive Produktion gegenüber dem, was einen da umgibt, wahrnimmt. Aber eben, und das habe ich mal versucht in einem anderen Text auch zu zeigen, dass eben sowohl, das kann man eben auch bei Jenny Holzer und bei Barbara Kruger auch finden, vor allem bei Barbara Kruger und eben auch bei Vera Frenkel, bei diesen Interventionen kommt es letztlich darauf an, dass eine bestimmte Form von Wahrnehmung, die wir im Alltag haben und vor allem im öffentlichen Raum haben, nämlich, dass wir eigentlich keine fokussierte Wahrnehmungsperspektive einnehmen, sondern praktisch nur durch Wiederholung und durch vielleicht nachträgliche Erinnerung uns zum Beispiel an Werbesprüche oder an sonst was erinnern oder auch die Strategien zum Beispiel von Werbung auch im Fernsehen inzwischen, dass zum Teil Werbung ganz lang, also so eine lange Narration gezeigt wird und dass nach vielen Wiederholungen man plötzlich praktisch nur noch ganz wenige Zeichen braucht, um sofort zu wissen, ach, das ist die Werbung für das oder jenes oder so. Und das ist zum Beispiel auch, das sind auch so Strategien, mit denen eben auch Kruger oder auch Frenkel auch gearbeitet hat, darauf zu setzen, dass sozusagen das etwas, was irgendwie wie stört oder nicht zu dem eigentlich passt, was man im öffentlichen Raum der permanenten Bewerbung, sage ich jetzt mal, erwartet, dass einem das vielleicht gar nicht in dem Augenblick auffällt, wo man es gerade sieht, sondern eher wie nachträglich, also dass man sich da nachträglich plötzlich denkt, huch, was habe ich denn da gesehen? Das hat ja gar nicht eigentlich zu dem gepasst, was ich erwartet hatte oder so. Und aber in dem Augenblick, wo so eine Installation natürlich in einem Museum gezeigt wird, was der Fall war, diese Zweikanal-Installationen und gewissermaßen ein bisschen wie hier auch, man quasi auch die Zeit hat oder auch den Ort hat, sich zu konzentrieren und es gewissermaßen auch von ihr selber, also von der Künstlerin selber quasi in diesen Kontext mit zurückgebracht wird, in dem der Kontext in den Collagen zumindest präsent ist, aus dem das Ganze hervorgegangen ist, dann nimmt man das Ganze natürlich auch noch ein bisschen anders wahr. Und vor allem das Video, das man so natürlich am Piccadilly Circus nicht gesehen hat. Das ist ganz klar. Also das Video ist also mit eines der stärksten Videos, die ich von ihr kenne.
Ja, ich fand es sehr schlüssig, was Sie im Vortrag gezeigt hatten, dass es da einen Aspekt der Gewalt gibt in diesem Speaking, also ja, in diesem Sprechen, das durch die Art entsteht, wie die Körperlichkeit dort irgendwie inszeniert wird. Und ich sehe das irgendwie in Spannung mit diesem You are not forced to do anything. Also da scheint wirklich, also diese Frage der Gewalt doch irgendwie auch eine Rolle zu spielen. Und ich bringe das jetzt auch nur mal als Assoziation. Ich glaube, es gab schon ungefähr zu derselben Zeit diese Studie von Daniel Miller, Shopping as Religion. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und er zeigt da eben, dass also Shopping, oder er versucht das eben durch seine empirischen Untersuchungen zu zeigen, dass Shopping eben eine Art Opferfunktion hat. Also dass es überhaupt nicht primär um eine Bedürfnisbefriedigung geht, sondern eigentlich um eine Art des Tausches, der eben eine Opferfunktion hat. Ich fände das eigentlich eine interessante Perspektive, das da gewissermaßen einzuführen, weil eben also diese Gewalttätigkeit da so irgendwie präsent ist und aber gleichzeitig nicht sozusagen in der letzten Konsequenz weitergezogen wird. Es bleibt irgendwie im Hintergrund. Sozusagen, was inszeniert wird, ist die Aufforderung und dieses You're not forced oder wie das da heißt, also eben gerade die Nicht-Gewalt, also die Leugnung der Gewalt. Also ich fände das, das ist eigentlich auch nur eine Anregung. Ja. Oder
Ja, weil ich habe ähnliche Gedanken gehabt, gerade im Hinblick auf Gewalt und Macht ist mir sofort vom Foucault bei Überwachen und Strafen das Panoptikum in den Sinn gekommen. Also wenn ich es nur kurz erklären darf, wie ich es verstanden habe vom Foucault. Also sozusagen, wenn Gefängnisse so eine kreisförmige architektonische Struktur haben und in der Mitte dieser Überwachungspunkt ist, dass dann der überall einsieht, der sozusagen dann gar nicht besetzt sein muss, dass man sich als Gefängnisinsasse bewacht fühlt. Und so kommt es mir eben auch vor mit diesem Satz, so, also niemand zwingt, also freie Übersetzung von mir jetzt, also niemand zwingt dich, das zu tun, dass wir das aber trotzdem dann schon so einverleibt haben durch, also was ich finde, also aber vielleicht ist es jetzt zu weit in der Assoziation, was eben auf unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Medien, mit unterschiedlichen Techniken durch Sprechen, durch Schreiben schon so stark mit uns sozusagen eins ist, dass wir gewisse Dinge gar nicht mehr hinterfragen können und letztendlich gar nicht mehr die Entscheidung dafür treffen können. Also das habe ich jetzt irgendwie so spannend gefunden und habe mich jetzt da gleich verleiten lassen im Anschluss an dir das zu sagen.
Nein, ich finde das absolut alles, alle Assoziationen, die jetzt gekommen sind, finde ich absolut nachvollziehbar. Also vielleicht nur ganz kurz auch bezogen auf dieses, ich kenne das Buch leider nicht, Shopping as Religion. Ja, wann ist das erschienen? In den 90ern?
Ich glaube auch wirklich in dieser Zeit. Ja, das ist schon relativ, also das gehört zu dieser frühen Schule der Kulturanthropologie, die dann wirklich versucht hat, also popkulturelle Phänomene sich anzuschauen. Und eben, ich glaube, Daniel Miller war einer der Exponenten da wirklich. Also,
Also ich meine, was ich vermute, weil ich kenne das Buch jetzt ja nicht, aber ich meine, es gibt ja eine lange Tradition sozusagen von Benjamin und anderen. Also Benjamin hat ja schon den Text geschrieben, Kapitalismus als Religion oder letztlich geht das auch auf Reflexionen zurück, die noch von der Soziologie her noch von vorher noch weiter historisch noch weiter zurückliegen. Also dieser Zusammenhang, also die Herstellung, jetzt sage ich es mal, des Zusammenhangs zwischen im weitesten Sinne eigentlich Religion, das ist ja jetzt auch immer noch die Frage. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe es ein bisschen eingeklammert, ob ich überhaupt über Religion gesprochen habe oder eher um Glauben. Aber eben der Zusammenhang, sage ich jetzt mal, zwischen Religion und zum Beispiel eben eigentlich also bestimmten Wirtschaftsformen und so weiter, aber auch bestimmten Politikformen, die sind ja schon, das ist ja in dem Sinn eigentlich nichts Neues. Also von daher greift Vera Frenkel eine Kritik auf, die auch jetzt nicht, die ist jetzt nicht so wahnsinnig originell als solche, ne? Also, wobei ich dazu sagen muss, ich musste heute auch lachen, als ich hier durch den Weihnachtsmarkt gegangen bin und gedacht habe, das passt jetzt echt super. Weil, also es ist ja nicht nur der Weihnachtsmarkt, es ist ja wirklich also das karussellförmige Unterhaltungsmischmasch aus, weiß ich nicht, Adressierung und so weiter. Der ist praktisch in jedem Teilgeschäft irgendwie zugange. Also ich glaube, dass soziologisch gesehen wiederum glaube ich, dass das, was in den 80er, 90er Jahren mit diesen Shopping Malls passiert ist und was in den Shopping Malls passiert ist, jetzt praktisch wieder zurückgeschwappt ist in die Innenstädte. Also inzwischen. Dass das also quasi in der Art und Weise, wie die Innenstädte inzwischen gestaltet werden und auch die Geschäfte und auch diese ganze Organisation der vielen Märkte und ich weiß nicht was mit allem drum und dran, dass praktisch wie so ein Zurückkommen der Shopping Malls in die Innenstädte sich mir darstellt. Was ich aber eben spannend fand an dem, also wenn das die einzige Botschaft sozusagen jetzt des Videos wäre, dann hätte man es schnell abgehakt. Ne? Also wenn sozusagen die Botschaft wäre, einkaufen oder diese Art von Wirtschaftsform und so weiter ist praktisch wie eine Religion, funktioniert wie eine Religion. Das wissen wir ja letztlich irgendwo.
Aber das wollte ich auch nicht sagen. Mir ging es um den Gewaltaspekt.
Ja.
Also mir ging es um den Gewaltaspekt und sozusagen zu verstehen, worin liegt die Gewalt. Deswegen war die Assoziation zu dem Opfer. Also eben die Frage, es ist sozusagen harmlos, es tut harmlos, scheinbar, aber eigentlich opfern wir uns in einer gewissen Weise im Konsum. Also so könnte man es jetzt weiterziehen. Oder die Frage ist, worin besteht die Gewalt?
Also, Ich meine, das mit der Opferthese würde ich, Entschuldigung, ich weiß, dass jemand schon ganz lange wartet, nur ganz kurz mit der Opferthese noch. Das fände ich noch interessant, weil ich jetzt mir im Moment nicht vorstellen kann, wie da argumentiert wird. Also ich habe zum Beispiel, ich habe zufällig gerade einen Text von Samuel Weber auch gelesen, ein Interview, das er gegeben hat, wo es letztlich auch darum geht, was eigentlich innerhalb dieser kapitalistischen Wirtschaftsform, also was da die Schuld oder die Schulden eigentlich bedeuten. Und ich würde von Schulden und wahrscheinlich nicht von Opfern sprechen. Also das heißt, wir verschulden uns und das ist in gewisser Weise wie, das Versprechen ist eigentlich, dass wir gewissermaßen, dass uns diese Schulden irgendwann von irgendwem abgenommen werden, aber das ist praktisch nicht absehbar von wem und da das inzwischen auch eine Staatsschuldenkrise gibt, ist gewissermaßen, der Staat fällt schon mal weg für diese Entschuldung. Das heißt, es wird langsam brisant. Also deswegen bricht es auch überall so auf. Entschuldigung, das ist wieder meine Assoziation gewesen. Aber da hinten war schon ganz lange eine Meldung. Ja,
ja, ganz herzlichen Dank auch. Schließt eigentlich auch direkt an diesen Gewaltaspekt. Also es hat natürlich viel mit den zeitgenössischen Formen von Zwang zu tun. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist nicht zu shoppen. Also nicht diese Wahl zu treffen, deine Wahl zu treffen. Also dann nicht auszusuchen aus diesem ganzen Spektrum, das es angeblich gibt. Aber ich fand das in dem Fall nochmal ein bisschen zugespitzt, weil ich immer den Eindruck hatte, es ging auch irgendwie um diese evangelikalen Kirchen, die ja genau mit diesem Ansatz ankommen und sagen, wir zwingen dich jetzt nicht mehr sozusagen in das tiefe Joch des katholischen Glaubens, wo du das ganze Dogma mitmachen musst, sondern du hast dir die Wahl. Also gerade in Kanada und in den USA, wo du dich zwischen 10 verschiedenen evangelikalen Gruppen entscheiden kannst. Das spielt das irgendeine Rolle, dass ja tatsächlich Shopping for Religion in den 90er Jahren auftaucht, mit so einem Versprechen, dass du musst dich eben nicht mehr auf immer und ewig in so einen Verschuldungs- und Erlösungszusammenhang begeben, sondern du kannst es immer so ein bisschen nach Lifestyle aussuchen, welche evangelikale Kirche du denn mitnimmst. Oder spielt das gar keine Rolle hier?
Doch, klar. Ich meine, die Vera Frenkel lebt da in Kanada und also wenn man in den USA oder in den Kanada diese, also auch die Fernsehsendungen von diesen, also von diesen ganzen religiösen Gruppen da sieht, das ist ja wirklich praktisch wie ein Werbefeldzug, also jedes Mal wie ein Werbefeldzug eigentlich. Und der Wettbewerb zwischen denen spielt natürlich auch eine Rolle. Die Frage ist trotzdem auch für mich, also ich kann das jedenfalls noch nicht nachvollziehen, sozusagen, inwiefern das auf die katholische Kirche sich nicht beziehen würde. Also weil du gerade, Entschuldigung, irgendwie wir kennen uns, ich sehe dich so schlecht. Entschuldigung. Ich sehe von hier aus wirklich extrem schlecht. Entschuldigung, ja. Also die Differenz jetzt zu machen zwischen den evangelikalen Gruppen und jetzt der katholischen Kirche oder katholischen Kirchen, das ist ja auch keine einheitliche Kirche mehr. Die Differenz, das kann ich jetzt noch nicht so schnell nachvollziehen. Ja. Jein, also also es ist so, ich muss noch Folgendes dazu sagen, das ist einfach deshalb komisch, weil also ich habe meinen Vortrag so ein bisschen zusammengestellt aus dem Text, den ich mal zu Vera Frenkels Arbeit geschrieben habe und einem anderen Text, der in einem anderen Zusammenhang entstanden ist, und zwar im Rahmen einer Forschergruppe, die in Zürich an der Universität Zürich existiert, zum Thema Religion and the Media. Wir haben jetzt auch gerade so ein neues Journal Religion and the Media gegründet. Und ich habe eben auch auf so einer Art Workshop oder Gründungsversammlung was vorgetragen. Und da gab es unter anderem eben auch Vorträge, genau solche Vorträge, über Videoclips, die für Kirchen Werbung machen. Und eigentlich war unser Auftrag, alle also beteiligten Vortragenden hätten eigentlich zu den Videoclips was sagen sollen. Ich habe mich dem irgendwie so ein bisschen verweigert und habe stattdessen Vera Frenkel mit reingeschmuggelt. Aber bei diesen Videoclips, das war eben das Interessante, waren solche Evangelikalen, wo man ganz klar analysieren konnte, wer sind die Adressaten und in welcher Weise werden die Leute angesprochen, was für Gruppen werden da repräsentiert, die sich angesprochen fühlen sollen, dann sich dieser Gruppe dann anzuschließen, also irgendwie. Aber das waren ganz klar auch katholische Werbeclips dabei, die waren tausendmal besser. Wirklich, ich habe die jetzt nicht mehr alle auswendig im Kopf, aber das Ganze ist inzwischen veröffentlicht, eben in diesem ersten Journal, also for Religion and the Media. Also wenn man da das mal sich, also da haben die Autoren haben sich auf diese Clips auch bezogen. Und da gibt es auch da wahrscheinlich sind, dann kriegt man darüber auch wieder die Links, also zu denen, wo die eben im Internet gespeichert sind. Also, falls sich das interessiert.
Ja, ich habe eine Frage, die auch zugleich eine Rückfrage ist, ob ich das auch richtig verstanden habe. Sie haben im Vortrag gesagt, Heilserwartungen sind mit Kommunikation grundsätzlich verknüpft. Und später dann im Vortrag kam das Versprechen eines privilegierten Zugangs zum Spirituellen, das ist das Versprechen des Glaubens, der Religion und das Versprechen der Kunst, die von den Künstlern thematisiert und zur Schau gestellt wird. Jetzt ist so meine Frage, die Frage, da bin ich dran, es ist schwierig ein bisschen zu formulieren, die Heilserwartungen, die generell mit Kommunikation verknüpft ist. Also wo findet auch diese, ist es eine Heilserwartung oder ist es eine Sehnsucht von uns? An welchen Punkten findet das vielleicht statt? Vielleicht könnte ich meine Frage dann so formulieren. Also das ist für mich ein etwas Neues, vielleicht auch ein bisschen provokant, dass in jeder Kommunikation eine Heilserwartung steckt. Und die Frage ist dann, an welchen Polen setzt sich diese Erwartung fest? Also wird die geschürt? Ist es eine Sehnsucht? So in die Richtung geht die Frage.
Ja, das ist eine absolut zentrale Frage. Und ich weiß nicht so ganz genau, wenn man das vorher schriftlich formuliert, kann man das immer viel besser. Aber ich versuche es vielleicht ganz knapp irgendwie nochmal zusammenzufassen. Also ich denke, oder sagen wir mal so, wenn man aus einer weitesten Sinne kulturwissenschaftlichen Perspektive, die vor allem auch mit sprachwissenschaftlichen Positionen vertraut ist, kommt, dann denke ich, kann man über Sprechen oder überhaupt über signifikatorische Praktiken im weitesten Sinne, egal ob das jetzt Sprechen ist oder in welcher Weise auch immer. Also wir haben ja hier heute im Video praktisch so gut wie alle Möglichkeiten gesehen, jede Art von Schrift, jede Art von Gestik oder auch Mimik und so weiter sprechen, mit denen man gewissermaßen also Bedeutung herstellen kann. Und jetzt habe ich natürlich einen Faden verloren, pardon. Damit signifizierende Systeme, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, Bedeutung erzeugen können, ist gewissermaßen die Voraussetzung, dass sich die Gruppe, die sich solcher Zeichen bedient, sei es Sprache oder was auch immer, diese auch verstehen. Und dieses Verstehen, das ist eben das große Rätsel sozusagen, das meines Erachtens nach auch in diesem Video letztlich thematisiert oder gestellt wird. Deswegen habe ich das auch nochmal so betont, dass eben für diejenigen, die zum Beispiel mit Taubstummensprache nicht vertraut sind, würden diese Zeichen überhaupt nicht verstehen, wenn nicht gleichzeitig gesprochen würde oder sozusagen per Untertitel, das dann jeweils darunter stehen würde. Für diejenigen, die damit vertraut sind, ist es aber verständlich. Und da komme ich auch nochmal wieder zu dem Gewalt, oder zu dem Aspekt des Willkürlichen, der Verknüpfung von Sprache und Körper. Ich finde, dass das Video thematisiert hat, dass wir, im Grunde genommen gehen wir ja immer im Alltag davon aus, dass wir natürlich sprechen. Also dass uns das also zumindest in der Sprache, in der wir, mit der wir aufgewachsen sind, dass die gewissermaßen übereinstimmt mit dem, was wir sagen wollen, und dass wir eigentlich immer auch darauf vertrauen, dass der andere genau das versteht, was ich sagen will, ne? Und umgekehrt. Und die grundlegende Problematik der Sprache ist, dass sie immer willkürlich ist, dass sie nicht auf natürliche Weise mit den Dingen verbunden ist, die sie bezeichnet. Und das heißt, dass sie in gewisser Weise sie auch immer verfehlt, oder dass das immer wieder auch verfehlt wird, dass man sich versteht, dass man aber daran glauben muss, sich zu verstehen, oder dass man daran glauben muss, dass der andere einen versteht, weil sonst sozusagen sowas wie eine Kommunikation überhaupt gar nicht stattfinden könnte. Das heißt, mit anderen Worten, es geht mir nicht darum, jetzt irgendwie die Leute, also auf keiner Ebene, irgendwie zu blamieren. Ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, es geht darum, uns selber zu adressieren. Also das Video ist eigentlich ein Aufruf, innezuhalten und zu schauen, aha, okay, also das sind ja genau die Verstrickungen, in denen ich mich permanent ununterbrochen, während ich rede und mit anderen spreche, im Alltag immerzu befinde. Und die Erwartungen, die ich an die anderen habe, die Wünsche, die ich an die anderen habe, die sind immer über Sprache und so weiter vermittelt. Und es gibt gewissermaßen gar keinen anderen Ausweg, als zu glauben. Trotzdem ist meines Erachtens nach ist das Video eigentlich wie ein Aufruf, immer mal wieder auch so einen Schritt daneben zu stehen oder zurückzustehen und gewissermaßen die Zwanghaftigkeit der Verknüpfung auch von Glauben und Erwartung auf der einen Seite und aber auch gewissermaßen die unabdingbare Notwendigkeit für Kommunikation, dass diese Prozesse eben stattfinden. Aber eben, also es geht nicht um ganz spezifische Heilsversprechen als solchen. Diese Übertragungen findet auch statt, also diese Art von Metaphorik oder wie auch immer man das bezeichnen will. Man kann das eine im anderen gewissermaßen abbilden, welche Arten von Heilsversprechen, welches institutionelle System uns anbietet oder welches Wirtschaftssystem uns anbietet und so weiter. Aber dass es funktioniert, dass man immer wieder auf diese Versprechen hereinfällt, hat damit was zu tun, dass man ohne dieses Hereinfallen überhaupt gar nicht kommunizieren kann, aus meiner Perspektive. Und das ist eben genau das Problem dieser Verstrickung. Und das ist auch genau die Art und Weise, deswegen finde ich das Video eben auch so toll, weil hier eigentlich was vorgeführt wird, was zum Beispiel Althusser mit der Anrufung eher theoretisch formuliert hat, ne? Also wie praktisch Subjekte überhaupt erst zu Subjekten werden, in denen sie aufgerufen werden, angerufen werden. Du bist gemeint, dich meine ich, du sollst das tun. Also das heißt, diese Art der, also ohne Sprache gäbe es keine Subjekte und keine Gemeinschaft. Und ohne Gemeinschaft gäbe es keine Subjekte und umgekehrt. Also einfach diese ganzen Zusammenhänge, die eben sozusagen in der Sprache stecken. Und was ich eben gut finde ist an dem Video, ist, dass meines Erachtens nach das thematisiert wird. Also ich habe das nicht beim ersten Mal sehen alles gleich irgendwie da rausgelesen, aber beim mehrfachen schon. Und ich habe irgendwie immer wieder darüber nachgegrübelt, warum mich dieses Video so unglaublich bewegt hat. Oder auch immer wieder, jedes Mal, wenn ich sehe, wird es mir einfach irgendwie immer ganz unheimlich. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es auf im Grunde genommen etwas anspielt, was uns zu Subjekten macht, indem wir eintreten in das Sprechen untereinander, was uns zugleich anfällig macht, gewissermaßen für solche Heilsversprechen, die dann systematisiert ausgedacht und was weiß ich, oder eben zu irgendwelchen Diensten und Zwecken verwendet werden kann. So. Also, so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich war.
Ja, ich wollte noch mal anknüpfen an den letzten Punkt, den du gemacht hast, nämlich diese Frage nach dieser Dimension, dass man irgendwie schon den Eindruck hat, man weiß immer doch schon, worüber da gesprochen wird oder was diese Bedeutung ist, die hintersteckt, die einen betrifft, weil doch sehr stark wiederholt wird und sehr stark in jeder Ebene von Sprachlichkeit fragmentiert gesprochen oder bezeichnet wird. Weil ich frage mich, die Rolle dieser Gebärdensprache, du hast das schon kurz erwähnt, aber ist es so, dass man das wirklich so eins zu eins verstehen kann? Weil es gibt ja ganz stark Slow-Motion, es gibt Slow-Motion eben, es gibt Ausschnitthaftigkeit, man sieht oft nur die Hände und es wirkt unglaublich pathetisch. Also ich kann die Gebärdensprache nicht sprechen, ich weiß nur ganz wenige Begriffe, aber ich sehe täglich Menschen hier zufällig in Linz, die das sprechen, das ist ja weit davon entfernt, gerade durch diese Kontraststärke, dieses Hell und Dunkel und das Fehlen des Körpers und des Ganzen, was man dafür braucht eigentlich, ist ja auch da, diese Ausschnitthaftigkeit, nur so, dass man das Gefühl hat, es ist so wahnsinnig bedeutsam und man hat schon so eine Vorstellung, es ist der Ursprung, das, was man braucht, schon da. Aber ich frage mich trotzdem, warum eigentlich diese Dimension der Gebärdensprache da so wichtig wird für dieses Video?
Ich kann ja jetzt nur sagen, warum ich denke, dass es wichtig ist. Also ich, Vera würde vielleicht was anderes sagen, keine Ahnung. Also ich empfinde das als, ich habe glaube ich gesagt, das ist wirklich ein genialer, ich habe gesagt, das ist ein genialer Schachzug, die Gebärdensprache sozusagen zu unterlegen oder gegen, wie auch immer man das bezeichnen will, gegen den Voice-Over und die Titel, Betitelungen, also oder Unterschriften, je nachdem. Und es erzeugt ja in gewisser Weise sozusagen all das, was du gleichzeitig wahrnehmen musst auf der visuellen Ebene, zum Beispiel auch die Schrift, die man ja liest, die gleichzeitig sozusagen auch gesprochen wird oder zum Teil gleichzeitig gesprochen wird. Und ich meine, was Gebärdensprache ist, weiß man zwar. Also ich denke, dass man sofort kapiert, das ist eine Gebärdensprecherin. Aber wenn man die Gebärdensprache nicht kennt, würde man eben ohne die Voice-Over und die Texte nicht wissen, was da gerade vermittelt wird, wenn man es nicht kann. Und ich denke, dass das mit der Gebärdensprache, weil es eben auch eine körperliche Sprache ist und weil sozusagen die landläufige Meinung ja auch die ist, dass gerade Körpersprache noch natürlicher sei als die gesprochene oder die schriftliche Sprache und gewissermaßen, also dass wir die quasi nicht erlernen müssten. Und das ist eine absolut wunderbare Demonstration dessen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dass eben auch die Körpersprache als Sprache gelernt wird und nicht einfach natürlich ist oder irgendwie angeboren ist oder was auch immer oder irgendwie. Und in der Art und Weise, wie das dann auseinanderklafft, sage ich jetzt mal, zwischen einer Sprache, die sehr, sehr körperlich repräsentiert wird, die aber gewissermaßen uns nichts sagt in dem Augenblick, und der gesprochenen Sprache, die ja auch komplett auseinandergenommen wird oder von dem Mund auch irgendwie zum Teil losgelöst wird oder wieder in Text verwandelt
oder
wird.
Der Mund wird so wie so ein Löwenton oder so ein röhrender Löwe.
Ja. Also dadurch wird, ich habe versucht zu sagen, dass für mich dadurch praktisch die scheinbar natürliche Verknüpfung zwischen Körper und welcher Sprache auch immer komplett also gelöst wird. Also dass das eben wirklich als jede Art von Sprache, dass das ganz klar gezeigt wird, ist eine Konvention und eben keine natürliche. Und aber das ist eben ja genau der Punkt, um den es auch geht im Alltag, dass man im Grunde genommen darüber ständig, also dass man das praktisch imaginär ständig hinwegdenkt oder verdrängt. Ich weiß jetzt nicht, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das jetzt zu formulieren, je nachdem, aus welcher theoretischen Perspektive man das formulieren will. Also deswegen finde ich das absolut genial mit der Gebärdensprache.
Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dieses Nachdenken über das Versprechen der Medien, hoffe ich, dass wir doch kommuniziert haben heute
schon
Abend.
Zu Ende?
Ja. Okay. Zumindest sind wir rein urzeitmäßig am Ende.
Okay, gut. Ja, es ist.
Aber hast du noch ein Schlusswort? Ich merke gerade, du.
Nein. Ich sage ja, ich bin nicht jetzt die priesterliche Auslegung sozusagen dieses Videos, möchte ich nicht sein. Oder. Nein. Ich denke, das ist einfach. Man könnte das Video jetzt nochmal und nochmal sehen und man könnte auf ganz viele andere Sachen natürlich noch zu sprechen kommen, die ich jetzt auch weggelassen habe und so. Aber das macht es ja auch aus, dass es so spannend ist, finde ich. Gut, ich wollte es mit euch teilen, mit Ihnen teilen, und ich hoffe, das hat was ausgelöst.
Vielen Dank.
Danke. Okay. Ja.